der Global Hotline Podcast. Different people, different cultures, different stories. Es ist 12 Uhr mittags. Die Sonne brennt auf den Asphalt und uns schlägt eine fast unerträgliche Hitze entgegen. Als wir aus dem Zug steigen, um zur Adresse zu laufen, die uns Suraj, der Gast dieser Folge, gegeben hat, um dort das Interview mit ihm durchzuführen. Und schon auf dem Weg dorthin, zwischen spielenden Kindern auf Müllbergen und einem bestialischen, beißenden Geruch von Abfällen, wird uns ganz schnell bewusst, dass wir die mit dieser Folge verbundenen Erlebnisse nicht mehr so schnell vergessen werden. Doch am besten beginnen wir mit der Geschichte ganz am Anfang. Wir sind auf der Suche nach einem Tourguide, um eine Tour durch ein Slum in Mumbai zu erhalten. Wir haben lange überlegt, ob wir eine solche Tour überhaupt machen sollen, da nicht alle Meinungen dazu immer positiv waren. Viele haben gesagt, pass auf, die Menschen dort werden nicht so willkommen sein gegenüber westlichen Menschen, oder dass das Image dieser Touren eher als Poverty Show gilt. Doch durch einige Gespräche mit Locals sind wir dann doch vom Gegenteil überzeugt worden, da diese uns erzählt hatten, dass man dort auch einiges lernen kann und eine solche Tour durchaus ja sehr spannend sein kann und auch die Menschen dort es gar nicht so als Poverty Show sehen, sondern eigentlich eher willkommen und offen sind gegenüber Menschen aus der westlichen Welt, weshalb wir uns dann kurzerhand dazu entschieden haben, doch eine solche Tour zu buchen und sind dann eben auf Suraj gestoßen, der uns dann kurzerhand nach der Tour durch das Slum zu sich nach Hause eingeladen hat. Sein Zuhause ist auch in Dharavi, dem Slum, und dort haben wir dann bei 40 Grad in der prallen Hitze das Interview für euch recorded. Bilder und Videos könnt ihr by the way auf Instagram sehen. Eigentlich wollten wir das Interview mit ihm direkt nach der Tour recorden, da sein Haus sich auch in dem Slum befindet. Aber ich muss sagen, wir waren nach der Tour dann schon ganz schön mitgenommen und mussten auch emotional einfach erstmal diese ganzen Eindrücke, die wir dort gewonnen hatten, verarbeiten und haben uns deshalb dann entschieden, am nächsten Tag zu Suraj zu fahren. Und ja, herzlich willkommen Suraj zu The Global Hotline.
My name is Suraj. I'm a travel enthusiast and I have been a tour guide for over 12 years and I have toured more than 9,000 people. I'm 30 years old. Right now I have a company called Boundless Explorism and an initiative of women empowerment through tourism.
Doch was ist Dharavi überhaupt? Dharavi ist mit circa 1 Million EinwohnerInnen das größte Slum Mumbais, das größte Slum Indiens und auch das größte Slum der Welt. Es ist schwer zu sagen, wie viele Menschen tatsächlich dort leben, da einige von ihnen nicht wirklich gemeldet sind und die anderen auch aus Dörfern aus ganz Indien nur temporär zum Arbeiten nach Dharavi kommen, wie wir dann später erfahren. Dharavi ist 190 Jahre alt und erstreckt sich über eine Fläche von 175 Hektar, was circa so groß ist wie 250 Fußballfelder. In Dharavi leben ca. 570.000 Menschen auf einem Quadratkilometer Land. Und vielen könnte das Slum bekannt sein aus dem Film Slumdog Millionaire. Später haben wir auch mit Suraj noch darüber gesprochen, was er von diesem Film hält. Aber lassen wir ihn erstmal selbst etwas über Dharavi erzählen.
Dharavi is located in the financial capital of India, which is Mumbai. And if you look at the map of Mumbai, Dharavi is very much in the heart of the city, in the center. So if I want to give you some geographical location, Dharavi has got really very important location importance because on both the sides, there are national highways like Western Express Highway and Eastern Express Highway. So both the highways connects multiple cities of the whole country. They're really big highways. Surrounding Dharavi, there are a lot of railway stations. So railways are called as lifeline of Mumbai. Every day, more than 8 million people travel on local trains, which is the very popular mode of transport. And Dharavi is blessed to have at least 5 railway stations surrounded. So very much in the center of Mumbai, there are geographical advantages. We have a couple of national highways. And many railway stations.
Suraj ist selbst in Dharavi aufgewachsen und dadurch super gut vernetzt. Er kann sehr persönliche Eindrücke teilen und damit auch jede Frage ja, sehr ausgiebig beantworten, dadurch, dass er eben seine ganze Jugend selbst in Dharavi verbracht hat. Durch die guten Vernetzungen und sein gutes Network bekommen die BesucherInnen eben auch die Möglichkeit, so wie wir auch, tiefste Einblicke in das Leben der Menschen in Dharavi zu erhalten. Unter anderem haben wir auch eine Vielzahl oder ein paar von den vielen Firmen besucht, die in Dharavi über die Zeit der Entstehung gewachsen sind. Aber bevor wir tiefer in die Details und das Leben in Dharavi eintauchen, macht es Sinn, erstmal das Konzept eines Slums zu verstehen und wie dieses überhaupt entstanden ist.
The slums came up in Mumbai when in the colonial period, when there was so much of development was happening. So there were a lot of migrant workers were called to develop the city for construction. There were a lot of artisans and traders were there. So the wealthy merchant and traders, they were equipped to have their own home. But what happened? The lower class, labor class people, they didn't had enough money to purchase a house or get into massive homes. So they just tried to build their homes anywhere around their workplace. This was a point where a lot of workers started to build their houses anywhere they want, and the officials didn't interrupt because there was a huge land was available. But this became a big problem in the next 60 to 80 years. This thing kept on happening. And just around the downtown area of Mumbai, there were small pocket slums. If you look at the location, it was just surrounded by the British Empire. And then in the first of 20th century, what happened? There was an epidemic called plague was happening around India. So if the disease comes in the city of Bombay, it would spread very easily in the crowded areas, messy areas. So the officials had to knock down the slums, and they became homeless once again. So those homeless people, they were just searching for some long-term homes where it will not affect anybody. So the current location of Dharavi where it is, back then it used to be outside the city and it used to be a garbage dump.
Aber wie passiert sowas? Wie kommt es dazu? Wie können 1 Million Menschen auf einer Fläche von 175 Hektar eine ganz eigene Stadt errichten?
Dharavi became a big slum not in a decade or two, over the period of almost 2 centuries. So originally Dharavi used to be a marshy land, like mangroves and swampy land. So when the original slum dwellers who were living in downtown area, when they became homeless, they were searching for some land where it is used by nobody, and they were sure that nobody is going to come and make them homeless once again. So they chose that marshy land, which is full of garbage. They chose to live there. So slowly and steadily, gradually, people by people, they start coming there and try to build their houses with anything available.
Das älteste Haus in Dharavi wird auf ca. 190 Jahre geschätzt. Ich habe ja vorhin schon mal erzählt, dass ca. 500.000 Menschen auf einem Quadratkilometer leben. Das bedeutet, im Durchschnitt leben ca. 9 Menschen in einem Raum von ca. 20 bis 30 Quadratmetern. Natürlich liegen da die Schätzungen ein bisschen auseinander, da manche Häuser von nur 3 Menschen bewohnt werden und manche Häuser sogar von mehr als 9. Aber das ist ungefähr der Durchschnittswert, nur dass man sich das einfach mal vorstellen kann. Wir leben hier teilweise alleine auf einer Fläche von 20 bis 30 Quadratmetern in unserem Zimmer. Doch in Dharavi leben nicht nur Familien. Es sind dort auch eine Vielzahl kleiner Unternehmen ansässig, die Produkte oder Materialien aus der ganzen Welt recyceln, um daraus neue Produkte zu gewinnen. So haben wir zum Beispiel eine Firma besucht, die Waschmittel aus Industrien, was übrig geblieben ist, zu braunen, schwarzen Blöcken zusammenschmelzen, um daraus wieder kleine Blöcke an andere Waschunternehmen zu verkaufen. Als wir durch Dharavi laufen, sehen wir immer wieder Männer, aber auch Kinder in der prallen Sonne mit den Händen Plastik sortieren, und die trennen das quasi zum Beispiel von alten Klimaanlagen. Dann sitzen die da auf den Knien in der prallen Sonne zwischen alten Klimaanlagen und zerreißen diese in kleine Stücke, damit sie dann später eben geschnitten, geschmelzt werden können, um dann daraus wieder neue Produkte zu gewinnen. Nur, dass ihr euch das mal vorstellen könnt und ein Bild davon bekommt. Und das ist ein riesengroßes Netzwerk, aber ich glaube, Suraj erklärt das am besten, was dort eigentlich vor sich geht.
It is estimated that there are about 5,000 small-scale businesses. So the major category of businesses is plastic recycling. There's tons of recycling, as we saw on the tour. Beside that, there's leather making, pottery industry, food making, and textile. So these are the major categories of businesses. So eventually, how would I see this? Like the original people who were staying, who started to live here, maybe they have just started to make some living out of it. And one by one, it became a cluster of business. So if you have noticed on the tour, when we visited the first area, which is recycling, you'll see everything is regarding recycling. Because the businesses are not self-sufficient to do the entire supply chain by themselves. That's why it becomes their necessity to be in a cluster so that certain machines they do not have, they can easily found in the next factory in the same cluster.
Suraj erzählt uns, dass PolitikerInnen aus der ganzen Welt immer wieder nach Dharavi kommen, um sich von den Prozessen dieser kleinen Unternehmen etwas abzuschauen für die eigenen Prozesse und eigenen Konzepte in der westlichen Welt. Sie können nämlich eine Menge lernen von dem, was dort praktiziert wird, besonders mit Hinblick auf Recycling und Wiederverwendung von diversen Materialien.
The waste of the textile, okay, the cutouts of the textile is used in the pottery industry to fuel the baking of the pottery. So it just works in a way that one person's waste becomes another person's resources. Same with the cardboard factory we saw. The packaging industry or the e-commerce industry, they use it and throw it once it's broken. And those cardboards are repaired there, recycled there. And even the waste of the waste, the cutouts of the cardboard is again grinded, turned into powder and shaped more cardboard. So that's how the business coexists among each other. It's just like filling the gaps of each other.
I'll go for D. London.
Computer G, D, Lockyer Jai. Jamal Malik, you're absolutely right!
Die Stimme, die ihr hier hört, ist die von Jamal Malik. Jamal Malik ist die Hauptrolle des Films Slumdog Millionaire und gewinnt hier gerade 20 Millionen Rupien, womit er sich rauskaufen kann. Raus aus dem Leben im Slum, raus aus der Armut. Slums werden in diesem Film ziemlich negativ dargestellt, da die Menschen in ärmsten Verhältnissen unter den widrigsten Umständen leben und zum Beispiel eine Sanitäranlage für das gesamte Slum zur Verfügung steht. Ich erinnere mich an einen Moment in dem Film, in dem Jamal in eine Toilette fällt, die dann im Fluss mündet, was einfach nur ein Plumpsklo ist und was von quasi den gesamten BewohnerInnen in diesem District genutzt wird. Doch uns empfängt auf der Tour durch Dharavi auch ein ganz anderes Bild. Glückliche Kinder, die auf der Straße spielen und eigentlich gar keinen so negativen Eindruck bei uns hinterlassen. Natürlich ist Armut an allen Ecken und Enden zu sehen. Und auch Suraj hat seine ganz eigene und wie ich finde sehr persönliche und interessante Meinung zu diesem Film.
I have watched the movie multiple times. It's a very good movie. At the same time, the movie is showing the flashback. It is showing the 70s and 80s. Okay, so during that time, Dharavi maybe was like that because it was very less regulated. Okay, because the regulations in Dharavi has come up only after 1995. Before that, everything was just unregulated. You know, anything which can happen in a bad manner. The movie, of course, it is in flashback, but it will be wrong to assume Dharavi the same as the movie is showing today, in today's time. So a lot of people who come on my tour, they have a picture very similar to what the movie is, because a lot of people have already watched that movie who come on the tour. So they could easily relate with the movie and think. What I would have suggested, you know, I don't want to criticize the movie. Maybe it showed the fact which was 50 years back, okay? But I think they could have made this way that after the movie, there should have been certain statistics that, of course, the movie was in flashback. So they should have also given some information like a flipboards or something about the current situation of Dharavi. So it will be easy for people to compare how the place has been changed. So this would have become more in a more responsible way, and people would have been even more interested to see, to appreciate and see the change which has happened. Personally speaking, I have a lot of bad, sometimes, you know, when I meet somebody and I introduce about my slum tours, a lot of people criticize me that they say your tours are disgraceful. Sometimes I really find some harsh comments because I want to dispel the negative image what people already have it. But you know, sometimes people don't even give me a chance to explain what it's going to be. Remember at the beginning of the tour, I told you that it is not a poverty show. It is an educational walking tour with cross-culture experience. So this is exactly what I want to showcase. I want to showcase the real side. Of course, not everything is great, not everything is premium. At the same time, I want to link the tourist directly what it is. At the end of the movie, if the movie had shown some pictures of the neutral side, maybe the business side. As I told you, so many industries, 5,000 small-scale industries exist, and the annual turnover is estimated to be $1 billion. So this would have been a positive way of showing the movie as well as showing the current situation.
Bis 1995 waren Slums in Indien illegal. Sie waren dem Staat eher ein Dorn im Auge und wurden auch demnach regelmäßig über viele Jahre hinweg vernachlässigt, beziehungsweise wurde einiges, was in den Slums passiert, auch einfach unter den Teppich gekehrt. Doch das änderte sich 1995 schlagartig mit einem neuen Gesetz.
So in 1994, government established a law on the slum, which is called Slum Act 1995. So in that act, they more speak about the how to make the slum official and how to make it regulated, giving them all the facility and more encourage them towards development. So the three things which government changed during that time. To give electricity, because anyways, when the government do not give electricity, people are going to anyway steal it. So government decided we will give electricity and charge according to units consumed. The second thing is they are going to allow the water supply in the slum so that people will get water supply, as well as the third would be the sanitation, building up community toilets. Okay, because before then it might have been open defecation.
Im Rahmen dieses Gesetzes entstand ein anderes Gesetz namens Transfer of Development Rights. Es sollte Bauträger und Bauunternehmen dazu ermutigen, Sanierungsprojekte in Slums in Angriff zu nehmen. Dafür erhielten diese das Angebot, günstig Wohnraum bzw. Bauflächen in anderen Gegenden der Stadt zu erwerben und diese zu kommerziellen Zwecken zu nutzen. Im Gegenzug sollten sie in Slums Sozialwohnungen errichten, um diese den dort lebenden Menschen zur Verfügung zu stellen und dadurch bessere Lebensbedingungen zu schaffen. Klingt doch eigentlich erstmal nach einer Win-Win-Situation. Der Staat hat keine hohen Investitionen, da die Bauunternehmen die Kosten der Bauten übernehmen. Die Bauunternehmen selbst bekommen eben woanders Flächen, welche sie zur kommerziellen Nutzung anbieten können und dadurch wieder Profit schlagen können. Und die Menschen in den Slums erhalten kostenlos Wohnungen, welche bessere Lebensumstände versprechen. Klingt erstmal super, nicht? Doch in der Realität sah das Ganze ein bisschen anders aus.
On ground, there was a lot of problems and a lot of disagreement. So this thing happened very easily in some other slums where there was less houses. Let's imagine a slum where is only 500 houses. So they just have to deal with 500 families, okay? And then they decide, yes, then the construction will happen. Dharavi is 1 million population. Plus in Dharavi there's so much of factories, okay? So people disagree with the matter that if they're running a small business from the homes, they cannot put up the same factory on the 7th floor. And also the second controversy is in this project, the tall high-rising will have all uniform sizes. Everybody will get the same size. But on ground reality, everybody's house is different size. So a lot of people, they think like, my house is much bigger than what you're already giving. Plus my house is two-story, like the ground level and the first level. So that means I have two houses.
Ist klar. Ich meine, ich baue mir da seit Jahrzehnten ein Haus auf und stecke da extrem viel Effort rein. Und dann kommt plötzlich ein Bauunternehmen um die Ecke und bietet mir eine Wohnung an, die deutlich kleiner ist und nur ein Stockwerk bietet. Natürlich nehme ich das nicht an. Aber es hat mich auch noch eine andere Frage beschäftigt. Als wir durch Dharavi gelaufen sind, ist mir aufgefallen, dass eine Menge verschiedener Kulturen und Religionen dort auf kleinster Fläche zusammenleben. Ich habe mich gefragt, kommt das nicht auch mal zu Streit? Beziehungsweise wie garantieren die Menschen ein friedliches Zusammenleben auf so kleinem Raum mit so vielen verschiedenen Religionen und Kulturen?
Dharavi, as I told you, the population is 1 million people. But I also mentioned in the residential area, it exists in 80 different communities. So Dharavi is built with many different communities. So approximately 80 different communities, 80. So these 80 communities has their own dominance in a positive way because majority of the people in that community belong to one region or one religion. So at the beginning of the residential area, we saw a lot of Muslim people. So that was a Muslim community. So that allows them to coexist among the same beliefs and same lifestyle, okay? And then the second community where my auntie's home was, okay, of course that was a Hindu community, but at the same time I also mentioned most of the majority of the people are from the local state of Maharashtra. So most of the people speak Marathi there. So same language, same kind of lifestyle, same kind of faiths and beliefs. And then the pottery community we visited. So majority of the people in the pottery community are from the state of Gujarat, which is a little bit north to Mumbai and Maharashtra. So over there also, in every community you go, you see the difference in lifestyle, difference in language, food habits or culture or practices.
Nun haben wir so viel über Dharavi selbst geredet und das Leben der Menschen dort. Und da sitze ich eigentlich schon so eine Dreiviertelstunde einem Typ gegenüber und weiß gar nicht, wie er eigentlich sein Leben verbracht hat bis zu dem Zeitpunkt, als wir uns getroffen haben. Und deswegen wollte ich natürlich auch ein bisschen was über Surats Leben erfahren und wie er überhaupt zu diesem Job als Tourguide gekommen ist.
I didn't had a, like a super, I would say, struggling life, because I've been to school, I've graduated. My father worked for railways, Indian Railways. Now he's retired. So my parents paid for my education. I started my career as a tour guide at a really very young age while I was studying in the university. So I was just over 18 years old, between 18 and 19, like 18.5, I would say. Till then, till the age of 18, my life was as unplanned as any other teenager, you know. I didn't knew what I wanted to do. It was just, I was just flowing with my life like that. I didn't had a picture what I want to do. Certain things happen in life. It gives a direction to the life. I still remember the day I was returning from my college. For the first time, I saw a bunch of visit travelers, tour group. So they were all European people, and I was so much impressed and surprised, and too many questions in my head. What are they doing here? Like, you know, what they must be doing in Dharavi? Or I have heard a lot of things that, okay, the visitor, the foreign tourists, they do come to Dharavi, but I didn't knew exactly why they are here. So I started to talk to the people there. Then I got to know from the tour guide there that this is a tourism thing, you know. It gave me a complete shift in the interest. They say that this sounds so cool, you know, like it was going to be a summer vacation for the next 2 months. I started just as a part-time for 2 months. My plan was to do it just for 2 months. But I liked the job so much, then I didn't quit that job after 2 months. I changed the way of my education. Before, I used to go to a college, but while I was working as a tour guide, I started to do the distance learning program, studying online and appearing for exams. So since after I've started to work, my life has changed because it changed more like a professional person. So I had worked for different companies, and I got an opportunity to lead tours for some really big personalities. I have done tour of Mr. David Johnston, who is a former Governor General of Canada. I think it was the year of 2015. David Johnston and his group, like it was a official trip for him. They were here in India they were here in Dharavi for a tour to learn about maybe small entrepreneurship, like how the small entrepreneurs and small factories coexist. So this was the part, and I was very fortunate and feel it very blessed that I was able to deliver the tour to this group, and of course there were few other people were all together because it was a big group, but I feel it very fortunate and blessed to be one of them.
Als dann die Corona-Pandemie auch Indien erreicht hat, wurde Suraj von einem auf den anderen Tag arbeitslos, da der Tourismus natürlich auch in Indien ausblieb. So nutzte er die Zeit und begab sich auf die Recherche, um sein eigenes Unternehmen zu gründen und sich Wissen anzueignen, was er dafür benötigte. Und dabei ist er auf etwas gestoßen.
So, some of my mentors suggested try to create something utilizing the whole of 9 years of experience. Try to create something. So, with this inspiration, I just started to research, learn about different tourism aspects. Initially, it was just a research and it was just a self-study. While I was researching or studying about tourism in India, tourism in general, I came across one article from World Travel and Tourism Council in the year 2019. It was published. It was talking about the gender inequality in travel and tourism. They say that in India, tourism is a very young profession, so it is very much male dominated. So they also gave a number which is still in my head. They say that it is only 12% women's workforce in travel and tourism, and 88% is male dominated. So I found nobody has ever thought about this, or maybe people have thought but just ignored the real thing. So I thought there is a gap, okay? And if I want to do anything, I would be rather doing it some impactful, socially impactful work, or rather than just being in some rat race or just do it just because I want to do it. So I got a lead, okay, there is a gap. Can I serve this gap, or can I make some impactful work with this gap? And I kept on learning about what is the problem behind, why there's such a big gap, why did nobody try to address this problem of the gender inequality in travel and tourism. As I kept on learning about this, I made my decision that, okay, if I want to start a tour company, I would be addressing this very problem, which is unaddressed till now. I made up a policy for my company that once I will start this company and I will start making a team, I will be making a female tour guide team, where I will be getting a chance to train and develop female tour guides. With this, there will be two effects. The first thing is the females who feel like tour guiding is not their job, okay, not a women's job. That mindset will be changed, that stereotype will be changed. And the second thing is the companies who think like females cannot do this job, they already have a positive example. As I become the person who is already doing it, then other people may also think like, okay, this is something possible.
Nun ist Suraj's Story nur eine von vielen. Und ich habe mich gefragt, wie geht es den anderen Menschen, die in Dharavi aufwachsen? Was für eine Bildung erhalten die? Was für Werte vertreten die? Aus was für einem Umfeld kommen die? Und werden sie es vielleicht eines Tages schaffen, raus aus dem Slum zu kommen?
The people in Dharavi, so I would divide the people in two categories. The current generation, of mine and your age people, okay? A lot of people, they have pursued education and they may be working in the offices or working in a more like a white-collar job. The thing is, the society worked in a way few decades that it is men's job to work and feed the family, and it's women's job to take care of the children, to take care of the family. So this is how the society was, you know, made two different roles. I would say it is changing really very fast. Of course, in Dharavi, you will find a lot of people who are just housewives, or they may be just doing some domestic help, or they may be just doing some household job. You will see this very often. But at the same time, when I talk more about like India in general, okay, you will see the younger generation, the current generation, they are more aware about the opportunities. They're more aware about what can be done in a positive way, and they're working. I gave you example of my own family. My elder sister, she works in a bank. At the same time, my brother-in-law, he is an IT professional. So both are equally working, equally good, okay? So they both are working in a really nice job. So I think there's a generational gap. This thing will get changed in in one generation. One more generation, this will be a massive change.
Man muss wissen, in der Rawi gibt es eine residential area, in der die Menschen leben, und dann gibt es eben diese Area, wo viele Unternehmen angesiedelt sind. Und in diesen Unternehmen arbeiten ArbeiterInnen aus dem ganzen Land, die kommen von Dörfern dorthin, um temporär dort Geld zu verdienen, weil sie dort besser verdienen oder überhaupt Arbeit finden. Und die Menschen aus den Residential Areas, die arbeiten in gewöhnlichen Jobs in der Innenstadt, im Zentrum. Und ich habe mich gefragt, wenn diese Menschen die Möglichkeit hätten, auszuziehen, was nicht in der Praxis möglich ist, weil die Mieten in Mumbai dafür viel zu hoch sind. Aber wenn sie die Möglichkeit hätten, habe ich mich immer gefragt, ob da nicht irgendwo dieser Traum besteht, dieses Slum eines Tages auch zu verlassen. Eben ähnlich wie im Film, einfach dieser Armut zu entkommen. Oder haben sie sich vielleicht über die vielen Jahre so sehr an das Leben im Slum gewöhnt, dass sie gar nicht mehr weg wollen?
So, on an average, most of the people who are living in Dharavi, in the residential side, okay, they're living on an average two to three generations. They're born here, they have raised here, they have they're having their families here. So due to living here entire life, they make themselves feel comfortable, because I just mean that they didn't had a life where they have left the life and they have come here, and they don't have any point of comparison. But as any human being, they admire to progress in life. Of course, people in Dharavi also want to get a better facility, get a better education for the children, better things in life. But it's just a point of satisfaction people feel. It doesn't matter how less you have, you will always find somebody who have lesser than you. So one thing I will say, that people do not have the premiumness, people do not have everything here. But at the same time, you will also see a very beautiful smile on their face. That also means that they're happy with what they have. Of course, they admire for more things, but they're not depressed with what they don't have. So that's the thing you will find very positive. A lot of people on my tour, they always say that, you know, people are so, they're smiling so nicely, or they look so happy, which is the ultimate goal of human being, okay? At the same time, I wish everybody had everything, but at the same time, you know, there you will also find people who have a lot of things, but they're still unhappy with what they have.
Auch wir werden auf unserer Tour immer wieder von dieser positiven Energie der Menschen überrascht. Klar, dass die Menschen, die jetzt dort auf dem Boden in der Sonne knien und das Plastik sortieren, 9 Stunden für einen Lohn, den wir teilweise in der Stunde bekommen, im ganzen Monat, diese Menschen lächeln nicht. Aber dennoch begegnen uns Kinder, die uns an der Hand nehmen und nach Fußballteams fragen, FC Bayern Munich oder Dortmund, und ganz gespannt sind, was wir so aus unserer Welt zu erzählen haben. Oder auch Erwachsene, Frauen oder auch Großmütter, Großväter, die vor der Tür sitzen und uns anlächeln oder Essen schenken, obwohl sie selbst fast nichts oder nur wenig haben. Ja, diese positive Energie reißt uns auf jeden Fall mit und lässt uns auch über unser eigenes Leben hier in der westlichen Welt nachdenken. Oft beschweren wir uns darüber, dass wir den nächsten Karrierestep nicht gewagt haben oder dass wir irgendein Gerät für den Haushalt nicht kaufen können. Und nach diesem Erlebnis erwische ich mich immer wieder dabei, wie ich in solchen Momenten zurück an diese Menschen denke und an ihr Lachen und daran, dass sie eine solche positive Energie trotz ihres Zustandes und ihrer Lebensumstände Tag für Tag immer wieder aufbringen, um das Beste aus dem zu machen, was sie haben. Und dann erzählt mir Suraj noch eine Geschichte, die mich ganz besonders berührt.
I don't want to be disrespectful, as I was telling you about my personal experience with a teenage girl. She was on my tour with her mother and daughter. And after the tour, the young girl, she started to cry, knowing the fact that the people here are living in such a small house. And she was crying, accepting that she always used to get mad on her mother, complaining that she has a very small personal room. So this made her realize that she is getting mad to have a bigger personal room. But the fact is, in Dharavi, people have a small house which is equivalent to her personal room, but here the whole family is living in that area. I think there's a lot of things which need to be developed in the world, and we should just feel that we are blessed to have something which a lot of millions of people in the world, they do not have. This is again with that statement, you know, if you think you have less, then you will always find many people who have lesser than you. Of course, the mindset should be progressive to do better things, to have better things in life. At the same time, when you don't have, at the same time, when you feel like you don't have enough, you should be taking it in a positive way. Work hard, work nicely, ethically towards it, but you shouldn't feel sad and depressed about something you don't have it like that. You should be working in a progressive manner, but at the same time, don't get depressed because the world is very big. There's a lot of different challenges the world is facing, and there are a lot of people who have much lesser than what you may have.
Ja, und Suraj's Worte werden mich noch eine ganze Weile beschäftigen. Ich meine, auch er ist dort in diesem Slum aufgewachsen und hat dort mit 5 Menschen in dem Raum, in dem wir das Interview aufgenommen haben, den ich, wie gesagt, auch noch auf Instagram posten werde, ja, zusammengelebt und hat das Beste aus diesen Voraussetzungen rausgeholt. Er ist super smart, spricht das beste Englisch und hat seine eigene Firma mittlerweile. Und man hat auch immer gemerkt, er denkt immer über den nächsten Step nach, über den nächsten Schritt, den er gehen kann, MitarbeiterInnen, die er einstellen will. Wo will er hin mit seinem Business, wo will er hin privat? Und er war einfach ein sehr, sehr inspirierender Mensch. Wir waren danach noch zusammen essen in der Gegend und haben noch ganz viel, ganz lange geredet. Und er ist auf jeden Fall ein super sympathischer Typ. Ich danke ihm vielmals. Warum ich auch jetzt immer von wir rede hier in dieser Folge, das liegt daran, dass mich noch ein Freund mit begleitet hat, mit dem ich ja eine ganze Woche oder ein paar Tage mehr unterwegs war in Indien. Auch ihm möchte ich noch mal ganz kurz danken an dieser Stelle dafür, dass er mich begleitet hat, auch auf dem Weg zum Interview, beziehungsweise auch begleitet hat, das Interview durchzuführen. Deshalb an dieser Stelle, Diedrich, Grüße gehen raus. Und ja, damit möchte ich die Folge abschließen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst wie immer ein Feedback da. Folgt mir gerne. In diesem Sinne freue ich mich, wenn ihr zur nächsten Folge wieder einschaltet von The Global Hotline.
Der Global Hotline Podcast. Different people, different cultures, different stories.